Herzlich willkommen zur zweiten Vorstandssitzung, der Podcast der Bielefelder Philharmoniker zum 125-jährigen Jubiläum. Wir sind Katrin Adelmann und Manuel Fiehmann. Wir sind Konzertmeisterin und Solotrompeter und gleichzeitig Teil des Orchestervorstandes.
In diesem Podcast möchten wir Ihnen einige Musikerinnen und Musiker der Bielefelder Philharmoniker vorstellen. Wir unterhalten uns über unseren Orchesteralltag, Persönliches und alles, was Sie immer schon mal über uns wissen wollten.
Unser heutiger Gast ist der wahrscheinlich spannendste, den wir bisher hatten. Wenn man ihn mit wenigen Worten beschreiben müsste, dann wären es Qualität statt Quantität, was man beim Hornspielen, beim Klettern und auch bei seinem Humor sofort bemerkt.
Er ist einer der wenigen, der von hier kommt und ist seit 24 Jahren zentraler Bestandteil der Bielefelder Philharmoniker. Es ist Hartmut Welpmann, unser Solohornist. Hallo Hartmut.
Ja, hallo Katrin, hallo Manuel.
Moin.
Schön, dass ich hier sein kann.
Oh, freut uns sehr.
Super, dass du da bist. Du kommst von hier, von wo genau? Bist du in Bielefeld geboren oder im Umland?
Ja, man könnte sagen Umland, Gütersloh. Also ich bin in Gütersloh geboren und aufgewachsen, bin dort auch zur Schule gegangen. Ja, also ich bin einer der vielen Westfalen, die die Horngruppe der Bielefelder Philharmoniker ausgemacht haben in den letzten Jahren.
Also Umland Gütersloh. Bist du geboren, aufgewachsen, zur Schule gegangen?
Genau.
Wie bist du zum Horn gekommen?
Also letztlich liegt es schon sehr in der Familie. Mein Opa hat damals schon Flügelhorn gespielt, kam aus der Posaunenchorbewegung, hat damals auch mit Johannes Kuhlow zusammen in dem berühmten Kuhlow-Horn-Sextett gespielt. Die sind sogar auf Tournee gegangen. Das war ganz was Neues damals. Die Posaunenchöre waren im Entstehen. Johannes Kuhlow gilt ja auch als der Begründer der Posaunenchöre überhaupt in Deutschland. Und interessanterweise ist er auch der Gründer der Schule des evangelisch-stiftischen Gymnasiums in Gütersloh, auf die ich dann hintergegangen bin. Also das war jetzt nicht der Grund, dass ich dort hingegangen bin. Das hat sich so ergeben, aber es ist ganz interessant, dass es so viele Verbindungen und Verknüpfungen dann doch gibt.
Also ich meine, Kuhlow, das ist, wissen wir vielleicht viele nicht, das Kuhlow-Horn, das kannte ich auch nicht, bevor ich hier hinkam. Ne? Also ich komme jetzt aus einer Gegend, wir haben da gar keine Posaunenchöre und dieses Kuhlow-Horn war mir bis dahin völlig unbekannt, dass das hier in Bielefeld eigentlich entwickelt wurde von Kuhlow. Und ich weiß nicht, ob das so viele wissen, dass diese ganze Geschichte eigentlich hier in Bielefeld sehr viel Ursprung hat.
Ja. Was ist denn ein Kuhlow-Horn? Ich habe keine Ahnung.
Kannst du es genau beschreiben? Also es ist so ein bisschen horniger gebaut als eine Trompete.
Es ist halt ein bisschen runder gebaut als ein normales Flügelhorn. Hat auch Drehventile. Also Kuhlow hat das damals irgendwie eingesetzt, weil eben die Trompeten zu scharf waren. Beziehungsweise auch entwickelt, ich weiß nicht, ob er es selber entwickelt hat oder einfach nur seinen Namen hergegeben hat. Auf jeden Fall wurde das, glaube ich, zuerst in Bielefeld hergestellt, da in den Posaunenwerkstätten, ja, wahrscheinlich in Bethel sogar, ne? Ja. Und interessanterweise heißt es Posaunenchöre, obwohl er eigentlich dann auch, glaube ich, im tiefen Register lieber dann irgendwie Tenorhorn, Euphonium, also die ganzen Horninstrumente gehabt hat. Keine Ahnung.
Hast du denn auch im Posaunenchor angefangen zu spielen?
Genau, also letztendlich schon. Ich komme aus Blankenhagen in Gütersloh, da gibt es einen Posaunenchor. Und das waren so meine ersten Berührungen überhaupt mit dem Blechblasinstrument als solches. Und tatsächlich habe ich schon mit 5 oder 6 Jahren die ersten Töne auf dem Flügelhorn fabriziert, konnte dann auch so einfache Lieder spielen und war auch irgendwie sehr begeistert und wollte das direkt weitermachen und Unterricht nehmen. Und dann haben meine Eltern aber gesagt, ich sollte doch lieber erstmal auf die zweiten Zähne warten, bevor es dann irgendwie Probleme gibt. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich meine, man hört ja immer wieder, dass irgendwelche Hornisten ganz früh angefangen haben mit 6 Jahren. Ich frage mich, wie die das machen, wenn die vorderen Schneidezähne eine Zeit lang weg sind. Aber keine Ahnung.
Das war zu meiner Zeit auch ein Thema. Also ich wollte Unterricht haben als kleines Kind, aber die meisten Lehrer haben gesagt, das geht erst, wenn die zweiten Schneidezähne da sind. Und dann hat aber ein Lehrer zurückgerufen von der Musikschule und hat gesagt, er findet, dass das Quatsch ist. Und dann machst du halt den Zahnwechsel da irgendwie durch. Mhm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht, aber mittlerweile machen es ja viele. Also ich finde also
mein Sohn hat auch mit 6 angefangen, mit Posaune. Das war überhaupt kein Thema.
Ja. Also ich glaube, das war früher ein großes Thema und heute ist es eigentlich, ich habe das Gefühl, so gut wie weg.
Also auf jeden Fall fehlen mir jetzt genau diese 3-4 Jahre in meiner beruflichen Entwicklung.
Oh Gott, was hätte werden können, wenn du da schon hättest anfangen dürfen. Oh nein.
Ich dachte, jetzt kommt, deswegen fehlen mir jetzt diese 3-4 Zähne, weil ich doch angefangen habe. Die stehen so nach hinten. Okay, ja, aber also du hast Flügelhorn angefangen.
Genau. Und dann habe ich das wieder aufgegeben. Es hatte den unschönen Nebeneffekt, dass ich dann Blockflöte spielen musste.
Oh nein.
In der Grundschule, da gab es so einen Kurs.
Okay, das können wir rausschneiden.
ja, in dem Kurs war ich auch relativ weit vorne mit dabei und dann hat die...
Was heißt das denn? Du hast dich besonders gut oder besonders schlecht angestellt?
Nee, ich habe mich wohl schon relativ gut angestellt, sodass die Lehrerin, die wir da hatten, irgendwann meinte, ja, ich wäre doch so begabt, ich sollte unbedingt irgendwie Klarinette oder irgendwie Oboe lernen. Und ich so, Nein. Der feste Plan ist, Horn anzufangen. Und also nicht Flügelhorn, sondern wirklich Horn. Das war eigentlich ursprünglich auch schon der richtige Plan. Ich war nur noch zu klein, mit 6 irgendwie ein richtiges Horn zu halten. Und dafür, der Grund ist wiederum, dass mein großer Bruder hat da schon Horn gespielt, mein Vater hat Horn gespielt. Also das lag dann auf der Hand, dass ich das auch machen muss. Da gab es gar keinen Weg dran vorbei. Also für mich. Nicht, ja. Das wurde nicht gezwungen oder irgendwas. Ganz im Gegenteil. Also.
Und hast du dann im Posaunenchor noch Horn gespielt auch? Oder?
Genau. Also ich habe dann an der Schule, in dem Gymnasium, gibt es einen eigenen Posaunenchor. Wo gab es den damals? Und da habe ich dann auch bei einem Mitglied des Posaunenchors meinen ersten richtigen Unterricht bekommen. Also zuerst hat mein großer Bruder mir so ein paar Sachen gesagt, aber der meinte, dann ist es besser, wenn es jemand Externes dann macht irgendwie. Das ist wahrscheinlich auch so. Und dann habe ich eine Zeit lang, bin ich in 2 Posaunenchöre gegangen, aber es war dann irgendwann zu viel und dann habe ich den Schulposaunenchor gelassen und bin dann einmal die Woche nach Blankenhagen gegangen.
Da wart ihr dann als ganze Familie im Posaunenchor?
Im Prinzip schon. Also tatsächlich hat sogar meine große Schwester ursprünglich auch Trompete gespielt, aber zu der Zeit war die schon verheiratet und hat dann da nicht mehr mitgemacht. Aber mein Bruder hat mitgespielt, mein Vater hat mitgespielt und ja, viele Nachbarn sogar. Ich komme ja vom Land, also Nachbarn ist weites Feld. Und bei dem Schüler damals, also bei dem Lehrer an der Schule, bei dem ich Unterricht hatte, das ging so für 1-2 Jahre und dann habe ich Unterricht bei Horst Ebert bekommen. Das ist mein Vorvorgänger in diesem Orchester.
Nein.
Also das ist der alte langjährige Solonist dieses Orchesters, der bis 1998, glaube ich, seinen Dienst verrichtet hat. Und dann bin ich ab da einmal die Woche mit dem Fahrrad von Gütersloh nach Bielefeld zum Unterricht gefahren.
Ist es das gleiche Fahrrad wie das, was du heute noch fährst?
Im Prinzip, nein. Aber es ist, ja.
Nicht ganz anders.
Das wäre schon sehr witzig. Nee,
das war ja damals noch neu. Das ist halt. Also. Ja.
Ja. Und hast du dann noch einen Umweg über Blasorchester genommen oder sonst was? Oder wie bist du zur klassischen Musik gekommen? Ich meine, das ist ja auch immer das Thema, hatten wir auch letztes Mal schon, vom Dorf in die klassische Musik. Das ist jetzt am Horn vielleicht noch ein bisschen näher dran. Aber trotzdem, finde ich, ist die klassische Musik ja da nicht so vertreten. Du musst ja wahrscheinlich mindestens nach Gütersloh oder sowas.
Ja, ich will ich auch selbst gerade. Im Posaunenchor ist natürlich, ist, kann man nicht sagen, ist das klassische Musik natürlich eher als Blasorchester.
Sorry, ich meine nicht klassische Musik, also Sinfonieorchester.
Ja, genau.
Falsch ausgedrückt, ja.
Ist vielleicht andersrum. Hast du als Kind schon mal die Philharmoniker in Bielefeld auch gehört? Warst du ab und zu im Konzert oder war das dann erst, als du Unterricht hattest bei dem Solohornisten? Da gab es ja dann wahrscheinlich eine Beziehung zum Orchester und zu dem, was er da macht beruflich.
Irgendwann war ich natürlich bei den jungen Sinfonikern. Mit 14 habe ich da, glaube ich, angefangen. Das war natürlich der erste richtige praktische Berührungspunkt mit Orchestermusik in dem Sinne. Aber ich glaube, ich war vorher schon also großer Fan von Hermann Baumann. Das war damals der Hornist. Und ich habe dann mir eine Platte nach der anderen gewünscht von ihm. Und ich weiß gar nicht, wie das kam, aber auch Richard Strauss war ein großes Thema. Ich kann mich noch an einen Geburtstag erinnern, wo ich mir von meinen Klassenkameraden eine Schallplatte von Strauss' Don Quixote gewünscht habe. Ich weiß, ich bin dann als Kind immer in die Stadtbibliothek in Gütersloh gegangen. Die hatten Platten zum Ausleihen, glaube ich, und habe dann halt da gehört, was es gab. Don Quixote gab es nicht, der musste dann anderweitig her. Und irgendwie war ich damals, also ich habe auch als Kind nie was anderes gehört, aber als Jugendlicher, da gab es eigentlich nur Klassik. Das ist heute zum Glück anders. Also ich verbringe jetzt nicht meinen ganzen Tag mit Opern und Sinfonien zu Hause. Ich
glaub, nur Hornkonzerte.
Nur Hornkonzerte, genau. Nur von Hermann Baumann.
Die Nachbarn drehen durch.
Ja, die denken, ich übe den ganzen Tag.
Ach, deswegen machst du das.
Ja. Ich
lasse das über uns wohnt ein
Philharmoniker. Das hast du bei deiner Mutter so angefangen, also bei mir war das so. Und genau.
Ach, du hast auch immer nur Geigenkonzerte abspielt.
Natürlich, abgespielt. Ja.
Auf den Trick bin ich noch gar nicht gekommen als Kind.
Mensch.
Ja, das bei Geige gibt es natürlich auch mehr so solistisch.
Man hätte ja mit dem Kassettenrekorder sich aufnehmen können.
Ich habe immer meinen Bruder bestochen, wenn meine Eltern nicht da waren, damit er sagt, ich habe geübt.
Ach so, ich dachte, dass
dein Bruder... Ich hoffe, meine Mutter hört jetzt nicht zu.
Dass dein Bruder für dich übt, das wäre auch nicht schlecht
gewesen. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, der hat nur Klavier gespielt, das ging nicht. Aber damit er hinterher bestätigt, dass ich geübt habe.
Ah, okay, also junge Sinfoniker. Genau. War dann praktisch deine erste Berührung mit einem Sinfonieorchester an sich?
Praktisch, aber gehört hast du das Bielefelder Philharmonikerorchester schon mal vorher oder nachher oder überhaupt in der Zeit?
Also die Bielefelder Philharmoniker habe ich später dann mal gehört. Also zum Beispiel gab es dann irgendwann mal Fünfte Maler und da hat mir mein Lehrer, der Horst Eppert, eine Freikarte besorgt. Und das war ein Riesending, also schon beeindruckend. Und vorher war ich, glaube ich, vor allem mit meinem Bruder mehrfach in den Meisterkonzerten in Gütersloh, wo auch Orchester gespielt haben.
Ja.
Und da habe ich auch die jungen Sinfoniker zum ersten Mal gehört mit Dvořáks Neuer Welt. Das war ein halbes Jahr, bevor ich dann selbst mitgemacht habe. Also das war wahrscheinlich auch der Auslöser, dass ich da irgendwie hin musste. Nee, jetzt fällt mir eigentlich ein, wie die Berührung zum Sinfonieorchester kam. Wir hatten ein Schulorchester, in dem ich eigentlich direkt, seit ich Horn spiele, dann auch mitgespielt habe. Einen sehr engagierten Musiklehrer, den ich ab der 5. Klasse hatte, Stanley Hall hieß der, der hat mich auch unheimlich gefördert und dann, als der spitz gekriegt hat, dass ich irgendwie Horn spiele, hat er mir doch nahegelegt, in das damalige Vororchester nannte sich das, zu gehen. Und dann gab es die erste Probe, ich war super nervös und wusste nicht, wie man zählt. Dann standen da irgendwie 3 Takte Pause und ich war völlig verloren. quasi unter Tränen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich geweint habe, aber bin ich dann nach Hause gegangen und dann hat mir mein großer Bruder erstmal erklärt, wie man das macht. 1, 2, 3, 4. 2, 2, 3. Ja, und im nächsten.
Das ist immer ein Viervierteltakt.
Ja, genau.
Ja, in der neuen Welt.
Nee, die haben wir dann nicht gespielt. Ich glaube, die erste Sinfonie, die wir gespielt haben, war Beethovens erste. Also das war
also, ganz einfach.
Ja, das, also ich glaube, ohne Einleitung, nur die Exposition, so weit wie wir gekommen sind. Da gab es dann auch immer so Konzerte, wo immer so Ausschnitte. Also es war eigentlich toll, weil man als Schüler, als Kind schon die großen, also die mittelgroßen Sachen kennengelernt hat. Und ja, das waren schon prägende Erlebnisse tatsächlich.
Und waren in dem Schulorchester, war das dann eine ganz normale Besetzung oder waren da dann 10 Hörner, 5 Posaunen und 3 Trompeten und ungefähr 2 Geigen? Oder wie darf man sich das vorstellen?
Ja, wie das halt so ist, ne? Wer halt gerade da ist. Also Streicher waren eigentlich relativ komplett, wahrscheinlich wenig Bratschen, nehme ich mal an. Und die Bläser, klar, also da weiß ich, ob da noch ein anderes Horn war, kann ich mich gar nicht mal richtig dran erinnern. Ich glaube, der Leiter hat dann auch viel dann arrangiert, das ist einigermaßen. Also wie gesagt, Vororchester, dann war ich aber relativ bald in einem richtigen Orchester. Also damals gab es schon Aufstiegsmöglichkeiten. Weiß ja vielleicht jeder.
Damals gab es noch
Aufstiegsmöglichkeiten. Ja, genau. Gab es, jetzt gibt es schon lange nicht mehr. Ja.
Nee, wo war ich jetzt stehen geblieben?
Genau, dann
bist du
zu den jungen Sinfonikern gekommen, also weil nach dem Konzert hast du gedacht, das muss ich auch machen.
Genau, ja. Und es gab auch Schulkollegen von mir, die dann auch dort gespielt haben, also ein Bassist, der ist in Kassel jetzt in der Bassgruppe schon seit langer Zeit, der hat mir dann nahegelegt, da unbedingt dann mich anzumelden und das habe ich dann auch getan und dann stand ich mit einem Bein drin und bin, glaube ich, nicht mehr rausgekommen. Also.
Wie lange hast du denn junge Sinfoniker gespielt?
Kann man gar nicht genau sagen. Also ich habe während meiner Schulzeit keine einzige Arbeitsphase verpasst, war immer dabei. Das war eigentlich das Highlight 2-mal im Jahr. Das ganze Jahr war normal, Alltag. Und dann gab es diese 2-mal, diese gute Woche, wo dann ja das richtige Leben quasi war. Und selbst zu Studienzeiten habe ich dann noch weiter damit gemacht, weil mir das sonst Spaß gemacht hat.
Ich kenne das total gut. Also bei uns gibt es keine jungen Sinfoniker. Das ist natürlich hier auch was total Besonderes, dass es praktisch ein Orchester vor dem Landesjugendorchester gibt, ne, wo man mal Erfahrungen sammeln kann. Ja, für auch wirklich jemanden, der da gar keine Ahnung von hat oder noch nicht oder eben auch sehr jung ist. Wir haben ja teilweise sehr junge dabei, wo man dahinter sitzt und denen auf die Schulter klopft, damit sie wissen, wie der Rhythmus ist oder sowas. Das gibt es ja im Landesjugendorchester schon mal nicht mehr. Da musst du ja schon ein gewisses Know-how haben, um da mitzuspielen, wobei ich da auch nicht zählen konnte. Also ich konnte zwar 4 Takte zählen, aber jetzt nicht 34 oder sowas. Ich bin auch im Ausflug. Aber das ist ja das Tolle an den jungen Sinfonikern. Aber wie du das sagst, finde ich total schön, weil für mich war das auch so, dass das richtige Leben oder das Leben, wo man ja das, was man irgendwie ein bisschen konnte oder ganz gut konnte, das wurde ja da mehr gesehen. Ne? So in der normalen Schule, wenn du nicht Fußball spielen konntest, dann ne, hat dir das jetzt nichts gebracht, dass du irgendwie eine Trompete festhalten konntest. Aber in diesem Orchester, wenn du dann irgendwie da gespielt hast, warst du ja einer von denen, die da zusammen Musik gemacht haben, was sowieso schon mal generell, finde ich, eine andere Art ist, miteinander umzugehen. Aber wenn du dann irgendwie da ein bisschen was kannst, dann wirst du da anders angenommen als in der Schule. Das war für mich total wichtig eigentlich.
Und das war für mich auch wichtig.
Genau. Und von daher war auch dieses Landesjugendorchester dreimal im Jahr damals, es wurde dann irgendwann sogar viermal, war für mich auch das, wo ich immer mich von Arbeitsphase zu Arbeitsphase gehangelt habe, eigentlich könnte man fast sagen. Und ich dachte, okay, da geht's weiter. Und bei den Jusis, finde ich, ist es ganz besonders. Ich bin ja jetzt Dozent da und sehe das ja immer und fahre da auch total gerne hin, weil ich das super schön finde, wie die alle zusammenkommen, wie die sich freuen und wie die dann Bock haben, da einfach nicht, es geht ja nicht nur darum, da zu sitzen und zu proben.
Ja, ja.
Ne? Also es geht dann ja viel um das Zwischenmenschliche, was da auch rum passiert und um den Quatsch, ne? Und da eigentlich die Lust daran zu finden, ja, Musik zu machen mit Spaß.
Ja, und auch, dass es andere gibt, die sich für so eine Musik begeistern. Das fand ich für mich auch wichtig, weil das gab es in meinem Umfeld gar nicht in der Schule. Und also wir hatten ein Jugendorchester, das war Heilbronner Musikschule. Und wir hatten jede Woche einmal Probe. Das war wahrscheinlich sogar ein bisschen besser, weil man dann jede Woche die Leute gesehen hat. Aber eben, wahrscheinlich waren deine Mitschüler eher ein bisschen irritiert davon, was du dir da wünschst, oder? Don Quixote war wahrscheinlich nichts, was deine Klassenkameraden sich so in ihrer Freizeit angehört haben oder auch nur kannten, oder?
Wahrscheinlich nicht. Die haben mich sogar noch veräppelt, meinten ja, so eine deutsche Grammophonplatte, die ist wahnsinnig teuer. Die hat jetzt über 100 D-Mark gekostet damals. Und ich habe das natürlich erstmal geglaubt. Ich dachte, oh Mann, die haben sich ja richtig in Unkosten gestürzt. Sie haben mich dann irgendwann aufgeklärt und ich so, oh.
Die anderen haben sich einen Makita-Schrauber gewünscht.
Ja, vielleicht, ja.
Aber du wurdest da nur ein bisschen veräppelt, oder hast du dich da auch wirklich ausgegrenzt gefühlt?
Nee, überhaupt nicht. Nein, ganz und gar nicht. Also die konnten das gut verstehen. Und an meiner Schule, wie gesagt, mit Vororchester, richtigem Schulorchester, Schulposaunenchor, gab es sowieso viele Leute, die da einen Bezug zu hatten. Also,
was war denn der Punkt, wo du gesagt hast, das möchte ich beruflich machen? Also wo gab es da ein Erlebnis oder hat sich das da so einfach ganz natürlich hinentwickelt und war dir selber sowieso schon immer klar oder wie war das?
Also irgendwann meinte mein damaliger Lehrer, der Horst Ebert, zu mir, ja, er könnte sich vorstellen, dass ich das beruflich mache, und dann hat es irgendwie Klick gemacht und ich fand das ganz toll, dass er mir das zutraut. Ich glaube, er hat es gesagt, damit ich ein bisschen mehr übe. Das habe ich dann auch getan und seitdem war es eigentlich relativ klar, also dass ich das jedenfalls in Angriff nehmen wollte, das beruflich dann auch
zu machen. Und dann, wie lange warst du bei ihm? Dann bis zum Studium tatsächlich, Ende Schulzeit? Oder?
Also im Prinzip bis ein Jahr vorm Studium. Also ich habe dreimal in der Solowertung Jugendmusiziert mitgemacht, bin zweimal bis zum Landeswettbewerb gekommen und beim dritten Mal dann tatsächlich bis zum Bundeswettbewerb, war super stolz. Habe dann da auch meiner Ansicht nach ganz gut gespielt, aber wie das so ist, bin dann mit 18,7 Punkten waren es, glaube ich, gerade
teilgenommen.
Gerade keinen Preis bekommen, das war ein bisschen. Aber das hatte das
aber
Gute.
Aber du weißt es noch ganz genau.
Ja, ich weiß, das sind so Sachen, die man immer wieder erinnert, und ich glaube, dann merkt man sich auch die Zahl.
Das geht mir auch so. Ich habe das auch noch drin.
Echt?
Nicht die genaue Zahl, aber ungefähr weiß ich noch, wie das abgelaufen ist. Ich weiß sogar teilweise noch, was im Gespräch gesagt wurde.
Apropos Gespräch, das Glück war dann, dass Michael Hölzel in der Jury war, den ich damals natürlich vom Namen kannte, er war Professor in Detmold für Horn, und der hat mir dann verklickert, dass das, was halt alles nicht gut war, aber auch was gut war, und hat mir dann empfohlen, ihn mal anzurufen und dann Jungstudent bei ihm zu werden, und das habe ich dann auch gemacht. Horst Ebert hat damals auch schon gesagt, dass ich unbedingt einen anderen Lehrer brauche, weil er
irgendwann ist alles gesagt, da kann Lehrer und Schüler so gut sein, wie man will. Irgendwann muss man mal wechseln.
Muss man einfach weiter, ja.
Genau. Und dann bin ich Jungstudent geworden. Damals war ich dann schon 18, hatte dann auch einen Führerschein zum Glück. Mit dem Fahrrad immer nach Detmold, wäre ein bisschen weit geworden, glaube ich dann.
Wäre dir aber zuzutrauen.
Na, zuzutrauen vielleicht, aber ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht. Mit drei Gängen,
Mit fünf kein Problem.
Ja,
genau. Hätten Sie mal ein neues Fahrrad gewünscht?
Mittlerweile habe ich fünf Gänge.
Ja. Wow. Du hast aber nur dieses Fahrrad. Oder ich hast du noch so ein Wrecking-Bike, richtig?
Nee, ich habe noch Schrotträder im Keller stehen bei mir, aber.
Okay. Das muss man, wir haben schon gesagt, Hartmut ist einfach ein Typ, der irgendwie immer sehr genügsam wirkt. Er kommt halt immer mit dem gleichen Fahrrad. Ich habe auch das Gefühl, du hast nicht viel, also du hast vielleicht eine Regenhose, aber du hast jetzt nicht sonderlich Ausrüstung wie manch andere Kollegen, die mit ihrem E-Bike mit kompletter Ausrüstung und noch hier einen Helm, der leuchtet und blinkt und sonst was. Und Hartmut kommt immer so im Dunkeln mit seinem
Beleuchtung hat es.
Ja, Beleuchtung hat es, aber es sieht schon ein bisschen älter aus, das Fahrrad.
Ja, es ist ja 30 Jahre alt oder so.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hast du wahrscheinlich nicht gewechselt, seit du hier bist, oder? So wie es aussieht.
Nein, das habe ich gebraucht, gekauft vor ein paar Jahren hier. Also es ist nicht mein eigenes Fahrrad von damals. Ja, für die paar Kilometer macht das keinen Unterschied und letztendlich mache ich das aus Diebstahlschutzgründen. Also ja, ich hoffe, das sieht so verranzt aus, das will halt keiner haben. Bislang hatte ich Glück. Mal sehen.
Also nach Detmold bist du mit dem
Auto gefahren. Selbst dann mit dem Auto
schon. Genau. Also das heißt, das letzte Jahr warst du Jungstudent und hast dann auch da angefangen zu studieren?
Genau, ich habe dann die Aufnahmeprüfung für das Vollstudium auch gemacht, hab das auch bestanden, auch die Nebenfächer, selbst Klavier. Und dann wurde Laura Hall Haspelmann schwanger und ist in den Erziehungsurlaub gegangen und es war eine Aussichtsstelle frei in diesem Orchester.
Also dann, Laura war hier in Bielefeld Stellvertreterin?
Genau, stellvertretende Solohornistin. Mhm. In diesem Orchester, die Frau von Jürgen, der hier Tiefhornist war. Und dann haben die mich quasi auf einem kurzen Dienstweg gefragt, ob ich mir vorstellen kann, für anderthalb Jahre diese Aushilfsstelle zu machen, obwohl ich gerade anfangen wollte zu studieren. Und das war natürlich eine super Gelegenheit, die ich dann auch wahrgenommen habe. Habe dann nebenbei so ein bisschen, also Unterricht hatte ich natürlich immer bei Hölzel und habe dann schon hier Dienst gespielt und wirklich kennengelernt, wie das Leben so als Orchestermusiker tatsächlich ist.
Also woher kannten die dich? Warum haben die dich gefragt? Von den Jusis?
Von den jungen Sinfonikern. Ah, okay. Jürgen Haspelmann war damals schon Dozent, es ist ja immer noch. Auch bei ihm habe ich unheimlich viel gelernt, was Orchesterspiel angeht und so. Und deswegen kannten die mich und haben mir das zugetraut, dankenswerterweise. Und dann kam es dazu.
Und du hast schon Aushilfe gespielt, obwohl du noch gar nicht studiert hast dann? Oder praktisch, als du angefangen hast?
Genau.
Ja. Das ist selten.
Ja, das gibt es heute auch nicht mehr. Ich habe auch kein Probespiel machen müssen. Das war irgendwie, heutzutage würde man vielleicht sagen, ein bisschen Kungelei. Na klar, aber
ach gut, das wusste ich gar nicht. Das ist ja witzig.
Und bist du dann einfach geblieben oder bist du dann nochmal studieren gegangen?
Nee, dann waren die anderthalb Jahre irgendwann vorbei. Also Laura ist wiedergekommen und dann habe ich ganz normal studiert erstmal. Auch einige Jahre und mir da auch tatsächlich viel Zeit gelassen. Irgendwann kam dann Christian Friedrich Dahlmann nach Detmold. Er hat dann auch quasi die Nachfolge von Hölzel angetreten. Und bei dem habe ich dann auch nochmal viele neue Impulse bekommen und dann unter seiner Anleitung quasi dann auch die Probespiele bestanden, also richtige Probespiele. Es waren nicht ganz so viele wie bei Manuel, wie ich gehört habe.
Ja,
waren eigentlich nur drei.
Ja, siehst du mal.
Drei ist krass wenig.
Und hast du alle drei gewonnen?
Ja, das waren vier. Also das erste war für eine Aushilfsstelle in Hagen, da waren wir irgendwie nur zu zweit, das ging drunter und drüber. Wir haben dann beide gespielt, die konnten sich nicht entscheiden, haben uns dann für eine Probe bestellt, jeder, irgendwie eine BO Tannhäuser. Und wie wir dann viel später erfahren haben, kam dann nach uns noch einer, das war irgendwie der, weiß ich nicht, Neffe vom Intendanten oder irgendwas, ich weiß es nicht mehr, der dann auch vorgespielt hat. Da waren wir schon längst weg. Und der hat es dann bekommen.
Ach so. Hagen hast du nicht bekommen.
Genau, aber das war mehr so zum Antesten zwischendrin. Und dann, als Dahlmann da war, der hat dann ein bisschen mehr mir in den Hintern getreten und gesagt, ich muss mich jetzt mal bewerben. Und dann habe ich in Hof vorgespielt. Das hat jemand anders bekommen. Und dann war ein Probespiel in Dessau von der Aushilfsstelle, stellvertretendes Solohorn. Das hat dann geklappt. Das hat mir einen totalen Boost gegeben. Und zwei Wochen später war das Probespiel in Bielefeld. Und genau mit diesem guten Gefühl habe ich dann hier vorgespielt, es bekommen. Und das hat super geklappt damals.
Meistens ist es ja so, wenn man versucht, dort vorzuspielen, wo man herkommt, beziehungsweise will man ja auch irgendwie gerne dort wieder hin. Aber ich fand das, also ich habe am wenigsten Leistung abgerufen, wenn ich irgendwo wirklich hin wollte. Also entweder in den Städten, wo ich vorgespielt habe, wo ich studiert habe, oder in Wiesbaden jetzt, wo ich herkomme. Das waren meine schlechtesten Probespiele. Also die wenigsten schaffen es ja, wieder nach Hause zu kommen, weil man da natürlich auch oft die Leistung nicht abrufen kann. Aber umso wahnsinniger, dass du das hier dann abgeräumt hast, ne?
Wobei, es stimmt nicht ganz. Tatsächlich habe ich 2 Jahre vor diesem erfolgreichen Probespiel schon mal vorgespielt, 1999, glaube ich, und habe es damals nicht bekommen. Da hat eine Kollegin das bekommen, die dann 2 Jahre später in ein anderes Orchester gegangen ist. Und das war eigentlich das Glück, dass ich überhaupt noch mal die Möglichkeit hatte. Also ganz so reibungslos war es im Nachhinein dann doch nicht, um das mal klarzustellen. Und dann, jetzt sind wir schon bei 4 Probespielen, glaube ich. Ja. Und ein weiteres habe ich noch in der Staatskapelle Dresden gemacht, ein Jahr später oder so, für Solohorn da, also Riesenstelle natürlich. Bin dann auch in die zweite Runde gekommen. Kann mich noch erinnern, gab es irgendwie so einen Durchgang und dann habe ich mir gedacht, muss ich jetzt nicht unbedingt hier nach Dresden. Und ja, und dann kam die zweite Runde und dann habe ich es auch nicht bekommen.
Ja. So was. Ja, aber das ist nämlich bei mir auch immer so gewesen, dass ich habe nur die Probespiele tatsächlich erfolgreich absolviert, wo ich es dann auch wirklich wollte. Und wenn es so einen Hauch gab von, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich hier hin will, dann konnte ich auch die Leistung gar nicht abrufen. Mhm. Also ist eigentlich umgekehrt, wie du gerade gesagt hast, war es bei mir, dass ich, also wenn ich was wirklich wollte, dann hatte ich irgendwie den Biss, das durchzuziehen.
Ja, cool. Aber du wolltest eigentlich schon auch in Bielefeld bleiben dann so ein bisschen.
Ja, mir hat das super gefallen hier. Also damals schon, die Kollegen gerade in der Horngruppe selbst waren wunderbar, wir haben uns super verstanden. Auch das Gesamtorchester war damals schon im Vergleich zu anderen Orchestern relativ entspannt. Die Dirigenten, die wir damals hatten, fand ich sehr interessant auch. Es hat einfach Spaß gemacht, zum Dienst zu gehen und zu spielen.
Du hast noch vor Kuhn angefangen?
Nee, da war Kuhn schon da.
Ah, da war Kuhn schon da, okay. Weil mit Kuhn haben wir ja auch zusammen im J-Pon noch gespielt.
Genau, ja.
Können wir nochmal sagen, was das J-Pon ist?
Junges Philharmonisches Orchester Niedersachsen.
Und ja, also soweit ich weiß, wurde es von ehemaligen Mitgliedern des LJO Niedersachsens gegründet, die halt weiter ihre Arbeitsphasen haben wollten, aber zu alt für das eigentliche LJO waren.
Genau, die waren dann auch teilweise noch ziemlich lange dabei,
ja.
Gerade in der Bassgruppe, ne?
Das war qualitativ sehr, sehr oben dabei. Und wir haben halt die großen Brocken gespielt. Mahler-Sinfonien, Bruckner-Sinfonien. Und das war halt auch der Grund, mit Mitte oder sogar Ende 20 war ich damals da in meinem Jahresurlaub da hinzufahren für 2 Wochen und dann da mitzumachen. Also das war ein ganz tolles Erlebnis. Und ganz
das tolle hast du Konzerte. Noch gemacht, als du hier schon die Stelle
hattest? Ja, genau. Das habe ich.
Weil eigentlich ist es doch ein Studentenorchester, oder?
Ja, kann man nicht sagen. Also es ist
unterschiedlich.
Das ist halt so ein, ja.
So ein, sind schon immer einige Profis dabei, die einfach dieses Jugendorchester-Ding einfach noch leben möchten.
Noch, ne? Sehnsucht haben.
Ja, weil das Jugendorchester-Feeling, ja einfach, wie du schon sagtest, das sind ja immer so 2 Wochen, wo man mal rauskommt aus dem Alltag, ne? Da in dem J-Pon schläft man in einer Schule, ne? Da bringt jeder seine Luftmatratze mit und dann schläft man einfach in Klassenräumen.
Und ihr wart miteinander beim J-Pon?
Ja, eine Arbeitsphase.
Wir haben uns da tatsächlich kennengelernt, ja.
Das war 8. Bruckner war das?
Genau.
Und das war so, ich habe in diesem Sommer habe ich erst 6. Mahler gespielt, 2 Wochen in Stuttgart Christophorus Orchester. Nach dem Konzert bin ich am nächsten Morgen ins Bundesjugendorchester gefahren. Hab dort, glaube ich, Sacre und West Side Story gespielt. Von dort aus bin ich direkt ins J-Pon gefahren und habe da 8. Bruckner gespielt. 6 Wochen durchgespielt einfach. Und es gab, glaube ich, keinen Tag Pause zwischen.
Und auch 6 Wochen durchgefeiert, heißt es dann.
Ja, danach
war Urlaub angesagt.
Intensivstation.
Ich kann mich noch daran erinnern, die erste Probe, wo du dann gespielt hast, erste Trompete, 8. Bruckner, gibt es irgend so eine Stelle mit bam, 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 so ähnlich. Es war immer ein Vorzeichenfehler drin. Und nicht nur einmal. Beim zweiten, beim dritten Mal auch.
Das weiß er noch, Mann, ey.
Was ist denn das für ein Idiot?
Ja, das kann schon passieren.
Vor allem, wenn man vorher den ganzen Sommer alles andere gespielt hat.
Ich hatte ja keine Zeit, das nochmal zu üben. Und es stand ja in F. Mit Transponieren war das ja damals noch nicht so weit her. Okay, ja, witzig. Hast du mir es denn dann auch gesagt?
Ich weiß es nicht mehr, das ist mir auch völlig, völlig wurscht im Nachhinein, nur das ist mir in Erinnerung geblieben und ich weiß nur, dass wir sehr viel Spaß miteinander hatten dann
das war
auf
sehr
der
lustig.
Arbeitsphase. Und
Hartmut ist auch sonst sehr ehrlich, ich weiß auch, wir haben mal, wir haben auch früher auch Quintett zusammengespielt und natürlich Szene-Ensemble zusammengespielt, wir haben im Brassband Hessen zusammen mal gespielt, wir haben junge deutsche Blechbläser-Solisten damals auch schon zusammengespielt. Und auf jeden Fall haben wir mit dem 10er Ensemble mal Spain gespielt und dann geht das irgendwie so los, kurzes Intro und dann, wie nennt man das? Kadenz. Und ich spiele und schraub mich hoch und schraub mich wieder runter und als ich so runterkomme, ist so Totenstille im Saal. Hartmut guckt völlig angewidert drüber und sagt, Alter, was ist das denn für eine Trompete? Und immer wenn ich diese Trompete in die Hand nehme, muss ich halt sein Gesicht denken, wie er guckt. Dieses völlig Entsetzen. Ah, schön. Aber es hat immer sehr viel Spaß gemacht mit dir, sowas zu spielen, auch Quintett oder sowas. Ne? Das ist Es waren immer coole Zeiten, finde ich.
Da ja, auf jeden Fall.
Ja. Aber J-Porn war schon gut, ja. Das
ja, und irgendwann war es halt vorbei. Irgendwann war dann der Jahresurlaub dann doch wichtiger. Dann habe ich irgendwann auch dann die Kurve noch bekommen.
Ja. Ja, gut, irgendwann ist es halt auch so, dass man dann irgendwann den Urlaub braucht.
Ja. Ja?
Und man gibt ja hier im Prinzip 10 Monate, spielt man ja immer oder muss sich immer fit halten, muss irgendwie, ist immer dran. Man hat ja selten mal wirklich mal eine Woche Zeit oder sowas, mal was ganz anderes zu machen. Es kommt mal vor, aber eben selten. Aber dann ist einem das dann doch wichtig und man merkt, wie sehr man auch eigentlich die 6 Wochen braucht und nicht nur 2 oder so. Mhm. Ne? Wir können eigentlich mal auf das Thema kommen im Dienst. Also als ich hier hingekommen bin, und ich würde sagen, wir haben ja ein bisschen ähnliche Positionen oder die sich am ähnlichsten sind, würde ich mal sagen. Bei euch ist ein bisschen mehr lyrisch und auch alleine mehr als bei uns, was mir immer sehr Schrecken bereitet. Von daher möchte ich nicht tauschen. Und man hat ja auch früher immer gesagt, ein Solohornist, das ist die schlimmste Position im Orchester.
Ja, das dachte ich eigentlich auch, denke ich, bis heute. Das ist der Stressjob überhaupt, oder? Also das, man hört es immer, wenn du Solo hast. Man
ach
weiß,
du Scheiße.
Das weißt du jetzt, genau. Jetzt weiß er es.
Ja. Nein, also für mich ist es total toll, wenn du spielst. Ich weiß immer, wo du bist. Ich verlasse mich da wahnsinnig viel drauf mit den Ohren. Versuche ich immer zu gucken, also zu hören, wo ist Hartmut? Und dann weiß ich, okay, da kann ich mich dranhängen. Und wenn ich weiß, wir sind als Streicher mit den Hörnern zusammen, ist an ganz vielen Stellen total wichtig. Und auch dann fürs Orchester schon mal eine sehr ordnende Geschichte. Ne? Dass man sagt, wenn wir mal zusammen sind schon, dann ist für die anderen nicht mehr so schwer, sich da auch noch einzuklinken. Und ich finde, dein Klang ist so präsent und du bist so extrem zuverlässig.
Danke.
Na, man weiß, man fragt, ich meine, ich kenne keinen Hornist, dem so wenig passiert wie dir. Wenn du mal kiekst, dann merkt man im ganzen Orchester, alle zucken zusammen, die Energie geht runter. Man denkt sich so, oh Gott, das muss man sich in den Kalender eintragen. Hartmut hat gekiekst.
Ich kieks meistens direkt hinten dran. Ne? Das hat mich auch
früher war das sehr
immer. Ja, hast du einen Kratzer gehabt, bin ich sofort irritiert gewesen. Das stimmt schon.
Das stimmt schon. Also das ist so. Ich finde, auch wenn man das Orchester von außen hört, die Hörner und vor allem auch deine Soli, die sind immer, ich würde fast sagen, makellos. Das ist so beeindruckend. Und von daher muss ich jetzt doch auch mal fragen, wie machst du das eigentlich? Das kann irgendwie nicht sein. Also interessant fände ich, was hast du für Routinen? Wie bereitest du dich vor? Sagst du mittlerweile, habe ich eh alles gespielt, ich weiß, dass ich das alles kann nach so vielen Jahren im Orchester? Oder
genau das würde ich gerne sagen, aber leider ist es aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall. Also das mit dem Stressjob kann ich definitiv bestätigen, weil, wie du schon sagst, man hört halt in der Regel alles und je offener, klar, desto mehr fällt dann jeder Kratzer vielleicht dann auf. Also relativ unbedarft war ich vielleicht für ein paar Jahre. Irgendwie habe ich das Gefühl, je älter man wird, desto mehr Gedanken macht man sich. Und normalerweise müsste es ja eigentlich so sein. Man hat alles gespielt oder vieles schon gespielt und dann müsste man es eigentlich aus dem Ärmel schütteln können. Aber irgendwie so einfach ist es dann doch wieder nicht. Also für mich persönlich habe ich das Gefühl, je mehr ich mich auf meine Technik verlassen kann, desto wohler fühle ich mich. Andererseits gab es dann auch Phasen, wo es vielleicht dann irgendwie aus verschiedensten Gründen nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und dann steigt der Stress gleich immens, weil wenn man dann da sitzt im Konzert und nicht wirklich davon ausgehen kann, dass der Ton genau dort und so kommt, wie man sich das vorstellt, das ist schon nicht so schön.
Und wenn du dann noch weißt, dass du ja mich mit reinreißt, ne?
Genau.
Ja. Dann gibt's
wieder Ärger von Manuel. Ja.
Also es ist sehr selten, dass man dir das anmerkt. Ansonsten bist du sehr fokussiert, finde ich. Also das ist auch das, was ich eben meinte mit Qualität statt Quantität. Mhm. Du kommst nicht irgendwie an und präludierst stundenlang im Stimmzimmer hohe Töne. Ganz im Gegenteil, ich weiß nicht genau, wann du kommst irgendwann und sitzt dann da und spielst in deiner Ecke Sachen, die aber jetzt nicht schon mal nicht so laut und so hoch sind, dass ich es mitbekomme, was du da spielst. Aber du bist dabei sehr fokussiert, habe ich das Gefühl. Auch im Dienst bist du jemand, der jetzt nicht erster Linie viel Quatsch macht. Also ich sehe dich da immer sehr, sehr ruhig und konzentriert sitzen. Und das ist das, was ich auch meine mit den Witzen. Du sagst nicht viel, aber plötzlich, wenn wir mal zusammen sitzen in der Oper oder sowas, kommt von hinten so 3 Worte und damit legst du den ganzen Blechsatz lahm. Aber deswegen spiegelt sich das für mich alles wieder. So sehe ich dich eigentlich als Komplettpaket, auch wenn du Horn spielst. Du kommst und du machst irgendwas. Also ich glaube, du hast ja schon irgendwie so ein Ritual. Ich weiß nicht, ob du immer das Kleine spielst.
Genau, die Routine, ist das dann immer dieselbe Einspielübung oder?
Also gar nicht dieselbe. Also ich habe so ein paar Übungen, die ich immer wieder mache. Ganz grundlegende Sachen, Tonleitern durch zwei Oktaven, alle Tonleitern, die es gibt, alle Akkorde, gebrochene Akkorde. Und grundsätzlich versuche ich halt, mich vor jedem Dienst nicht lange, aber vernünftig einzuspielen und versuche auch, möglichst wenig üben zu müssen. Das heißt, wenn viel Dienst ist, übe ich natürlich nicht noch dazu, also abgesehen vom Einspielen, das geht als Blechbläser auch gar nicht. Oder andersrum gesagt, wenn ich einige Tage frei habe, dann übe ich natürlich für mich auch, um fit zu bleiben. Und aber ich versuche da so eine gesunde Mischung aus Dienst und Üben zu bekommen. Und ja.
Ja, Manuel und ich haben ja schon festgestellt, dass die Blechbläser sind eher so, dass sie halt technische Übungen machen, sich fit halten, die Muskeln elastisch und kräftig und also dass ihr macht sehr viel so grundsätzliche Übungen. Wir müssen sehr viele Noten fressen, heißt ganze Bücher lernen, immer jede Woche was anderes. Für uns ist die große Anstrengung vor allem das große Pensum an Musik, die wir lernen müssen. Mhm. Klar muss man auch sich einspielen und Tonleitern spielen, aber es ist nicht so, der Fokus ist, glaube ich, ein bisschen anders. Wie ist das bei euch?
Ja, ist definitiv so. Also, dass ich ein Stück lernen muss und üben muss, ist eigentlich die absolute Ausnahme. Also ich muss auch selten mir die Noten für ein Sinfoniekonzert zwei Wochen vorher holen und das, also was heißt muss, ich tue ich einfach nicht. Also normalerweise kann man zur ersten Probe gehen und dann alles vom Blatt spielen, weil das technisch, fingertechnisch nicht schwierig ist. Also die Schwierigkeiten sind halt hohe, leise Töne auf den Punkt zu treffen und gerade aushalten können und dann auch noch schön zu spielen und so. Also ich gehe immer davon aus, wenn die ganzen schweren Stellen müsste ich eigentlich aus den Orchesterstudien kennen, die man so im Studium hat. Manchmal gibt es natürlich doch böse Überraschungen, aber das kann man dann in der Regel bis zur zweiten Probe ausbügeln.
Oder bis zum Konzert halt, ne?
Oder bis zum Konzert.
Ich mache immer ein Foto von der Stelle und merke dann im Konzert, ach, ich hatte da ja ein Foto gemacht.
Das ist in der Cloud verschwunden, ja, was soll man machen?
Okay, das heißt, du hast deine Technikübungen und es stimmt zu 100%, was Manuel sagt, Qualität statt Quantität. Nicht stundenlanges Üben, sondern ja. Effizienz und
das ist jedenfalls das Ziel. Also und ich versuche auch immer irgendwie weiterhin an der Technik zu feilen, was natürlich andererseits ein bisschen das Problem bereitet, dass man, oder andersrum gesagt, man sollte ja eigentlich in dem Moment, in dem man spielt, sich auf die Technik verlassen können und nicht noch drüber nachdenken, was mache ich denn jetzt gerade? Teilweise ist es dann trotzdem so, dass ich in dem Moment drüber nachdenke, was mache ich denn jetzt gerade? was nicht immer hilfreich ist, aber andererseits, also ich glaube, das ist auch so eine Typsache. Es gibt Typen, die brauchen vielleicht etwas länger, um eine gewisse Fähigkeit zu erlangen, haben die dann aber und dann bleibt das deren ganzes Leben so, die spielen immer auf die gleiche Art und Weise und wissen, das funktioniert, kann den Nachteil für diese Leute haben, wenn sie dann Probleme bekommen, dass sie dann plötzlich gar nicht mehr wissen, was Sache ist. Und dann geht vielleicht gar nichts mehr. Ich bin eher so der Typ, vielleicht auch durch die Prägung eines ehemaligen Kollegen von Jürgen Haspelmann, bei dem ich auch eine Zeit lang Unterricht hatte, dass ich eigentlich alles hinterfrage, wie geht Technik auf dem Horn von Ansatz bis Zungenstellung, Luftführung, alles Mögliche, was dazugehört. Was natürlich den Vorteil hat, wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann hat man so einen Baukasten, den man anwenden kann und dann mal gucken, welche Stellschrauben sind es denn, an denen man jetzt am besten schraubt. Und ja, bislang bin ich ganz gut zurechtgekommen mit dieser Herangehensweise.
Oft ist es ja auch wirklich nur ein Schräubchen, was man mal wieder justieren muss. Ne? Ja, also oft genau. Ist es ja eine Kleinigkeit, die man einfach mal eine Woche macht, wenn man weiß, was man machen muss. Und dann hat man das schon wieder ausgebügelt. Ne? Das ist halt natürlich gut, wenn man es früh genug erkennt.
Ja.
Aber hast du schon, ich habe das manchmal, das Gefühl oder diese Angst, dass es diesen Tag gibt, wo ich nicht weiß, warum es nicht geht. Also gerade wenn so Weihnachtsoratorium oder sowas, so Bach-Geschichten sind, habe ich immer wieder, obwohl ich weiß, dass ich, wie oft habe ich schon Weihnachtsoratorium gespielt in meinem Leben? Ne? Also jedes Jahr. Und trotzdem habe ich manchmal in der Nacht das Gefühl, was ist, wenn du morgen da sitzt und dann geht das nicht, diese Piccolo-Trompete, ne?
Ja, ich kann das bestätigen. Ich habe das auch immer mal wieder, zum Glück nicht immer, sonst würde ich wahrscheinlich den Beruf aufgeben und nur noch klettern.
Genau.
Aber das ist in meinem Alter natürlich auch abgefahren, der Zug. Nee, ich kann das bestätigen und ich bewundere oder beneide fast so ein bisschen die Leute, die einfach, aber vielleicht gibt es die auch gar nicht. Man denkt das immer nur.
Ja, das ja. weiß man ja von außen gar nicht.
Genau.
Ja. Vielleicht denken die auch drüber nach, aber man denkt auch immer, die sind so stumpf, müssen die sein, dass die überhaupt keine Angst haben.
Ja.
Ja, das stimmt schon.
Ja, wobei du bist ja auch jemand, dem man das jetzt wirklich nicht ansieht oder anmerkt, auch beim Spielen nicht. Von daher.
Ja, das ist natürlich das Ziel, aber es ist halt nicht immer so, wie es aussieht, vielleicht. Innen drin.
Gut, ja, aber das ist ja normal. Das ist ja bei allen Menschen so wahrscheinlich.
Ja, klar. Genau.
Aber da hast du gerade schon das Stichwort gegeben: Klettern ist das andere große Standbein, das andere wichtige Ding, was du machst in deinem Alltag. Gleichzeitig sportlicher Ausgleich, aber ich glaube, bei dir ist es fast ein bisschen mehr als einfach nur der sportliche Ausgleich, um sich fürs Arbeiten fit zu halten. Das ist.
Ja, es ist quasi Besessenheit.
Die große Leidenschaft.
Ja, die große Leidenschaft. Also es ist eigentlich ganz interessant. Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich als Jugendlicher mit dem Fahrrad zwischen Bielefeld und Gütersloh zum Unterricht gependelt bin, sozusagen einmal die Woche. Und das klingt jetzt so, als ob ich mein ganzes Leben lang immer ganz viel Sport gemacht habe. Das war eigentlich nur der Fall, bis ich meinen Führerschein bekommen habe. Und dann war Fahrrad quasi abgemeldet. Also tatsächlich habe ich dann zu Studienzeiten eigentlich überhaupt keinen Sport betrieben. Also irgendwann hatte ich mit meiner Freundin zusammen einen Hund. Das war eine sehr gute Entscheidung, die einen natürlich dazu zwingt, auch mal sich wenigstens mit den Beinen ein bisschen zu bewegen. Und mit dem Klettern habe ich tatsächlich erst mit Mitte 30 angefangen. Meine Freundin, die hat das schon ein bisschen länger gemacht. Ich wollte immer nicht mit, weil ich zu faul war. Und irgendwann bin ich dann doch mitgegangen. Und beim zweiten, dritten Mal hat es dann Klick gemacht. Und dann war das, war ein absolutes Muss. Also es hat so einen Spaß gemacht. Und es hat halt auch den Vorteil, dass man ja sich fit hält für den Beruf. Es stärkt halt im Prinzip den ganzen Körper. Es ist ein super Ausgleich. Und es ist halt auch für den Kopf interessant, weil keine Kletterroute, kein Boulderproblem ist halt gleich. Es wird halt in der Halle auch immer neu geschraubt, also neue Routen zusammengesetzt, die einen halt auch mental vor Herausforderungen stellen. Also man muss sich überlegen, welche Bewegung muss ich jetzt einsetzen, um halt oben anzukommen? Mit dem möglichst geringen Aufwand. Und das ist ja auch eine gewisse Entsprechung auch zum Instrument, wo ich auch versuche, mit möglichst geringem Aufwand das Maximum rauszuholen. Und das ist so ein tolles Hobby tatsächlich.
Also das ist auch das, was ich eben im Intro meinte, weil ich hab ja auch mal eine Zeit lang sehr viel gebouldert. Ich bin ja wirklich auch 2 bis 3 Mal die Woche eigentlich immer hingegangen. Aber auch da war es ja so, dass ich dann an die Routen kam, wo man sich überlegen muss, wie kann man die machen, dass das funktioniert. Fand ich das immer total interessant, wenn du auch in der Halle warst und ich stand davor und dachte so, okay, gar keine Chance, das zu klettern. Und du kamst dann vorbei und hast so Sachen gesagt wie, ja, streck mal den Fuß nach rechts außen oder wirklich Kleinigkeiten, ne? Wo man was gefühlt gar nichts damit zu tun hat. Und schon war das Gleichgewicht des Körpers anders und man konnte die Route einfach klettern und danach konnte ich sie immer wieder klettern. Du hattest auch da eben diese Technik, wenn du es so machst, und man sieht es dir auch an. Bei dir sitzt halt jeder Griff und jeder Tritt ist relativ, ich sag mal, nicht langsam, aber eher ruhig und trifft ganz genau. Und dadurch verschwendest du einfach keine Kraft.
Ja.
Ne? Und es sieht halt immer aus, als würdest du da einfach so hochgehen, als würdest du der Erdanziehungskraft strotzen. Das fand ich immer total toll und habe mir auch da versucht, das eigentlich abzugucken. Ne? Aber vielleicht kannst du mal relativ kurz anreißen, was eigentlich Bouldern ist. Klettern kann sich jeder vorstellen, da hat man so ein Seil und so weiter und so fort. Aber was ist genau Bouldern? Weil das ist ja das, was du eigentlich mehr machst noch, oder?
Genau, also im Prinzip die Bewegungen an sich sind die gleichen. Klettern verbindet man halt in der Regel mit einem Seil. Man bindet sich ein, hat einen Sicherungspartner, der einen sichert. Und Bouldern findet über dicken Matten statt. Das heißt, es ist bis zu 4,50 Meter hoch. In der Regel nicht ganz so hoch und man kann halt immer gefahrlos oder mehr oder weniger gefahrlos runterfallen.
Ja. Im Prinzip kann man beim Bouldern die Routen ein bisschen schwerer machen, ein bisschen tüfteliger machen, weil man halt eben einfach ein paar Mal probieren kann und nicht jedes Mal am Seil wieder runterfällt, sondern man springt halt ab und probiert es nochmal. Dafür kann man so ein bisschen
mehr. Also im Prinzip kann man beim Bouldern mehr Risiko eingehen und deswegen auch mehr Technik erlernen als im Seil, wo man immer so ein bisschen das Gefühl hat, oh, jetzt bin ich schon 10 Meter über dem Boden, jetzt möchte ich halt nicht unbedingt fallen. Und dann, also Bouldern ist schon eine klasse Sache eigentlich.
Wie oft machst du das? Wie oft bist du in der Halle?
Also im Prinzip versuche ich 2 bis 3 Mal die Woche in die Halle zu gehen. Ich habe eine Jahreskarte in der Boulderhalle in Bielefeld und dann ist das eine schöne Sache eigentlich.
Würdest du sagen, du bist ein ehrgeiziger Mensch? Weil, also, man hat so den Eindruck von außen, wenn du was machst, dann machst du es richtig. Also, du steigst entweder ganz ein oder gar nicht. So, also, Hornspielen und Bouldern sind so die zwei großen, ja, Leidenschaften und Dinge, mit denen du dich beschäftigst. Hast du da einen Ehrgeiz?
Ja, definitiv. Einerseits bin ich, glaube ich, unheimlich faul in vielerlei Hinsicht. Andererseits in manchen Dingen wirklich sehr ehrgeizig. Also mit dem Klettern, als ich da vor mittlerweile ja 17 Jahren angefangen habe, war das auch schnell das Thema, irgendwie möglichst schwere Routen zu schaffen. Also dieser Ehrgeiz ist definitiv da.
Aber der Ehrgeiz bezieht sich auf dein eigenes Können und auf die Auseinandersetzung mit dir selber, so klingt es ja eher. Das ist jetzt nicht Ehrgeiz im Sinne von, ich muss das besser können als irgendwer anderes. Gibt es da irgendwelche Wettbewerbe beim Bouldern oder gibt es da irgendwie überhaupt den Vergleich oder ist es prinzipiell eine Sportart, wo man sich immer nur, also der Endgegner ist man selbst und man setzt sich nur mit sich selbst auseinander? Wie ist das da?
Also letztendlich hast du recht. Also es ist kein Sport wie Tennis, wo man einen Gegenspieler hat, den man schlagen möchte, sondern man setzt sich mit sich selbst auseinander und versucht halt aus sich selbst das Maximum rauszuholen. Natürlich gibt es Wettbewerbe, es gibt auch Spaßwettkämpfe immer wieder, die ich eine Zeit lang früher auch mitgemacht habe, wo dann jeder Boulder gibt so und so viele Punkte. Aber letztendlich ist das, glaube ich, die falsche Herangehensweise zu versuchen, jetzt will ich heute aber besser sein als der und der, weil letztendlich der Punkt ist halt, aus sich selbst halt das Beste rauszuholen in dem Moment.
Ist das für dich auch eine Parallele zum Musik machen dann? Oder wie erlebst du das Hornspielen? Musik machen ist ja auch eher was Kollaboratives, wo man miteinander versucht, das beste Ergebnis zu erzielen. Das ist ja eigentlich das Tolle auch am Musik machen.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht hat es auch seinen Grund, dass ich in Ballsportarten nie gut war, weil es natürlich eine andere Bewegungsabläufe und so, aber irgendwie habe ich immer lieber Sachen gemacht, wo ich mich mit mir selbst beschäftigen muss, um ein gutes Ergebnis zu bekommen und nicht versuchen muss, andere Leute zu schlagen oder so.
Generell ist es ja so, finde ich, beim Bouldern, dass die Leute sind sehr hilfsbereit. Also man kommt irgendwo hin. Das kann man auch übrigens in jedem Alter machen und in jedem Alter eigentlich anfangen, weil es gibt wirklich sehr, sehr einfache Routen, wo man sich einfach mal ausprobieren kann. Ne? Und da sind auch Leute, die gutes Rentenalter haben, die nicht gerade die fittesten sind. Da gibt es welche, die sind wahnsinnig fit, aber es gibt auch welche, die nicht so nicht fit sind, die halt einfach das anfangen. Und man kann das gut anfangen, weil es da keine Beschränkung gibt. Es gibt vor allem, habe ich das Gefühl, überhaupt eben nicht diese Konkurrenzdruck oder dass sich irgendjemand lustig macht, nur weil man noch weiß klettert oder was auch immer für eine Farbe. Gibt es gar nicht mehr, aber kleine Zahl. Ganz im Gegenteil, es stehen manchmal bei schwierigeren Routen stehen dann irgendwie eher mal so 5-6 Leute zusammen und versuchen es gemeinsam zu lösen, was irgendwie sehr schön ist, finde ich. Und man kann sich da auch jederzeit dazustellen. Also ich habe mich da auch mal dann eigentlich auch ein bisschen durch dich, weil ich dann doch den einen oder anderen mal kennengelernt habe, der schon länger dabei war, dass ich einfach mal gesagt, darf ich das auch mal probieren oder so? Und die mir dann eigentlich immer geholfen haben. Ja. Und das ist eigentlich das Coole. Oder es ist eher, kann es mal sein, dass einer einem hilft, obwohl man es gar nicht will. Das hat man natürlich auch manchmal, die dann hinter einem stehen. Ja, probier doch mal. Ja, ich will das jetzt selber ausprobieren. Ne? Aber generell ist es, finde ich, ein Sport, wo man total nette Leute hat, die auch Lust haben, einfach das zu erreichen und für sich auch viel. Ne?
Also für mich war das gar nichts. Also bei mir passt das Kraft-Gewicht-Verhältnis nicht so richtig. Du brauchst viel Kraft im Oberkörper und im Vergleich möglichst wenig Gewicht. Ich glaube, auch wenn du zu groß bist, ist wahrscheinlich auch nicht so toll, oder?
Ja, tatsächlich sind die, also man denkt ja immer, ja, je größer, desto besser, aber die Kletterer, die an der Weltspitze unterwegs sind, die sind fast noch kleiner als ich. Also die Männer sind so 1,70 bis 1,75 im Schnitt, die Frauen 1,55 bis 1,65, also das denkt man gar nicht. Aber letztendlich, klar, Kraft-Gewicht-Verhältnis ist ein wichtiger Punkt für Hobbykletterer, so wie mich eigentlich weniger, sollte es eigentlich gar keine Bewandtnis haben. Aber klar, wenn man in der Weltspitze da unterwegs sein muss, wenn jemand 1,90 ist und wirklich sehr schlank ist, hat er trotzdem mehr Gewicht hochzuschleppen und die Hebel sind dann auch wieder anders. Also das
Also wir waren mit den Kindern ab und zu in der Kletterhalle und auch weil mein Mann als Österreicher vom Bergsteigen kommt und auch geklettert ist und mit den Kindern auch viel klettern war. Und ich bin irgendwann nicht mehr mitgegangen, weil ich auch einfach fand, das ist eine tierische Belastung für die Hände. Ich fand es unangenehm. Wahrscheinlich, wenn man es dann lang gemacht hat, ist es nicht mehr so extrem, weil man die Kraft aufgebaut hat. Aber bis man da ist, fände ich das eine extreme Belastung für meinen Berufsalltag und fürs Geigespielen. Ist es beim Hornspielen kein Thema?
Bislang ist es kein Thema. Ich glaube, der große Unterschied zwischen einer Geige und einem Horn in der Hinsicht ist halt, beim Horn gibt es keine Feinmotorik in den Fingern. Das ist nur hoch und runter, Taste drücken oder nicht. Und bei einer Geige musst du natürlich auf.
Ja klar,
auf
bei uns ist alles in den Fingern, was bei euch eher in den Lippen und in der Zunge
ist. Genau. Und klar, und wenn ich dann geklettert bin und die Finger vielleicht mal ein bisschen steifer sich anfühlen oder so, dann habe ich keine Auswirkungen. Aber wenn ich mir vorstellen müsste, ich müsste auf einer Geige dann halt den Zehntel Millimeter genau treffen, da kann ich mir schon vorstellen, dass. Und ich glaube, dass, wie du schon sagst, die Hand ist für euch vom Gefühl das, was für uns die Lippen sind. Mhm. Und wenn ich irgendeinen Sport machen würde, vielleicht Boxen, wo ich immer auf die Lippe bekomme, fände ich das wahrscheinlich auch unangenehm. Und Klettern ist halt schon definitiv eine Belastung für die Finger, für die Haut, für die Gelenke und so. Und klar, wenn man da das übertreibt, dann möchte man nicht noch Geige spielen danach.
Ja, man glaubt das nicht, aber Sonnenbrand auf den Lippen, ne? Oder beziehungsweise es reicht, muss gar nicht ein Brand sein, aber es reicht, wenn die einfach ein bisschen zu viel Sonne abgekriegt haben, dann sind die praktisch, als hättest du Hornhaut, dann kannst du nicht mehr spielen. Bei mir ist Mandarine, wenn ich Mandarinen esse, löst sich die Haut ab. Oder auch, was ganz fies ist, ist, wenn du so ein Quintettkonzert spielst bei dir in der Heimat und es wollen alle mit dir reden und du musst in der Pause 20 Minuten lang grinsen. Danach hast du das Gefühl, du hast gar keine Kraft mehr in den Backen, ne? Das sind ja so Sachen, da macht bei uns das Klettern jetzt nichts aus, aber das
sei ist halt mal weniger freundlich.
Ja, genau, das ist jetzt, wäre bei euch jetzt wieder wurscht. So. Total, aber das sind dann unsere Sachen, aber ich habe dann schon oft sehr steife Finger gehabt danach. Ne? Also das, klar, kann ich noch Trompete spielen, aber Geige, schwierig. Passiert dir das ab und zu, dass du dich verletzt noch oder bist du mittlerweile überall so gestärkt?
Also Verletzungen, was nach wie vor ganz häufig passiert, sind irgendwelche Schürfwunden oder Prellungen, wenn man irgendwo an der Wand einen Griff anschlägt, den man eigentlich nicht braucht oder mit dem Schienbein von Volumen knallt. Das ist auch immer sehr schön, aber das ist halt, nimmt man im Prinzip gar nicht mehr wahr. Man braucht vielleicht ein bisschen viel Pflaster dann zu Hause, weil das die Kleidung natürlich nicht zu suppen soll, dann aber. Du sagst, ich hätte keine Schmerzen, also natürlich habe ich, also Schmerzen in dem Sinne kann ich wirklich nicht klagen. Natürlich habe ich auch mal ein bisschen Verspannung, aber das geht alles im Prinzip unheimlich schnell wieder weg. Und ich glaube, das ist wirklich sehr dadurch bedingt, dass ich halt klettere, weil der ganze Körper da so durchgewalkt wird, gestärkt wird. Und ja, diese ganzen einseitigen statischen Belastungen, die man im Beruf halt hat, gerade als Blechbläser, Holzbläser, vielleicht bewegen sich Holzbläser deshalb so viel, um halt nicht zu verspannen. Also
das kann wirklich helfen, muss man sagen.
Das kann helfen, ja.
Wir halten schon sehr stark. Ist bei euch wahrscheinlich sehr ähnlich, nur dass es ein bisschen anders halt, aber man hält es einfach die ganze Zeit. Und wenn man hier jetzt solche Walzer folgen oder sonst was, man kann es einfach irgendwann nicht mehr halten, das Instrument.
Ja, genau, das kenne ich auch. Und, aber wie gesagt, das hilft das Klettern schon sehr. Und beim Klettern wird halt alles wieder ein bisschen auf Null gesetzt sozusagen.
Kommen wir nochmal zu zwei, drei kleinen Fragen, würde ich gerne die noch stellen. Oder Katrin, möchtest du noch eine Frage stellen?
Ja, also ich finde immer spannend, die so Fragen wie, wenn nicht Horn, welches Instrument hättest du sonst noch gerne gelernt? Du hast es vorhin erzählt, Horn war vorgezeichnet, familiär, aber gibt es jetzt Instrumente, wo du sagst, oh, das fände ich auch toll im Orchester, die würde ich gerne auch beherrschen, auch kennen, auch spielen?
Tatsächlich nicht.
Tatsächlich nicht, das ist tatsächlich.
Da die Blockflöte nicht besetzt ist?
Genau.
Nein.
Nee.
Und gibt es Musik, die wir nicht spielen, die du vermisst? Also wir haben ja eine große Bandbreite im Orchester in Bielefeld von Dingen, die wir machen. Wir machen sowohl Oper als auch viele Konzerte, Chorkonzerte, wir machen die ganzen Crossover-Sachen. Aber gibt es Sachen, die du vermisst, wo du sagst, es ist schade, dass wir das wenig machen, das würde ich gerne mehr machen?
Eigentlich auch nicht. Also ich bin da relativ wunschlos glücklich und kann aber auch sagen, dass ich diese ganze Bandbreite eigentlich alles sehr gerne spiele, muss ich sagen. Selbst richtig laute Sachen im Bürgerpark, die manche anderen vielleicht ein bisschen mitgenommen haben, 80s Night und sowas, irgendwie macht das schon alles Spaß. Und es ist toll, dass wir diese Bandbreite haben und das viel machen. Klar, also die großen Wagner-Opern, vor allem den großen Strauß-Opern, das ist natürlich schon immer ein Highlight und die Heldenleben würde ich gerne mal spielen.
Ah, ja, das
stand schon mal auf dem Programm und ich habe mich wahnsinnig gefreut und dann kam Corona und dann ging es nicht und dann wurde es nicht wieder draufgesetzt. Also das ist, ich habe es als Jugendlicher oder damals, als ich diese Aushilfsstelle hatte, habe ich es am dritten Horn mitgespielt und das war ein Riesenerlebnis, weil das Stück eine solche Wucht hat. Das ist zum Beispiel etwas. Und was auch immer unheimlich Spaß gemacht hat, wir haben damals Rosenkavalier gespielt, Arabella, Capriccio kam auch mal. Das sind schon tolle Sachen. Und sonst, ja, Mahler-Sinfonien, immer gut. Kommt ja diese Spielzeit auch eine wieder. Also das ist schon das, was im Vordergrund steht. Und natürlich spielen wir das ja auch immer wieder mal.
Immer mal wieder, genau. Nicht so regelmäßig, aber eigentlich pro Saison schon so einmal. Einen von den großen Kloppern kommt ja dann doch. Finde ich auch gut. Können wir ja hoffen, dass der Chef zuhört. Ein Programmwunsch.
Können wir uns was wünschen?
Hier aus dem Tonstudio. Heldenleben. Heldenleben. Heldenleben.
Hast du das noch nie gespielt?
Ja, doch, hat er doch gerade gesagt. Am dritten.
Mann, hör doch mal zu.
Ach. Ja, gut, haben wir im J-Pon gemacht.
Ja?
Nach dir.
Ach so, echt?
Ja.
Ach so, warst du da Dozent, oder?
Nö, ich habe ja nach dir noch lange gespielt, als ich hier schon im Orchester war.
Ach genau, das war, ja, okay.
Ja, das war.
Ja, das war mit, ja.
Ja, Heldenleben würde ich auch gerne spielen.
Ja, das gerade für dich, ne? Ich meine, das ist ein riesen, ja, ist riesen Ding. Also, ja.
Gibt es ein Geigen-Solo?
Was? Nein, auch nur ganz klein. Wer interessiert sich schon für das Geigen-Solo?
Du hast es eben schon mal gesagt, du hörst heute weniger klassische Musik zu Hause?
Ja, auch nochmal, wenn mir nach irgendwas steht, wo ich gerade irgendwie, also irgendwann hatte ich eine tatsächlich Schostakowitsch-Phase, wo dann irgendwie, weiß gar nicht die Nummer, aber die mit dem Schlagzeug. Und aber sonst, also mittlerweile viel so Jazz-Zeugs, weil das irgendwie, da gibt es ganz tolle Sachen. Das ist halt nicht so, also es ist halt auch unheimlich tiefgründig, keine simple Musik und trotzdem halt nicht das, was man eh schon kennt. Und
das finde ich ist für uns, da hatten wir es auch schon oft, also die üben andere Sachen, ne? Gerade diese ganzen Scales und so weiter und so fort und es ist dann für uns dann doch viel zu kompliziert, um es wirklich
gut zu
machen. Ja. Ne? Man kann so ein bisschen mitmachen in der Big Band, wenn es Noten gibt, aber das, was, wenn man das halt sich wirklich da reinhört, ist es ja wahnsinnig komplexes Zeug, was die spielen und ein Ungeübter wird vielleicht denken, er hat keine Ahnung, was sie da machen, aber dass das schon Hand und Fuß hat und dass das eben aber halt ganz andere Art ist, die wie du schon sagst, sehr vielschichtig ist.
Ja, und ich finde es auch unheimlich beeindruckend, die Leute, die improvisieren können, das ist was, das steckt in mir, glaube ich, nicht so drin. Oder vielleicht ist es auch was man wirklich lernen kann, durch diese
Ich glaube, den Hartmut, den müssen wir mal nach vorne stellen, ne?
Ich glaube auch.
Aber
ausprobieren.
Das heißt, du machst musikalisch, außer jetzt Orchesterspielen, andere Stile oder so hast du nie probiert zu spielen? Also Jazz zu machen oder irgendwie eine Band oder?
Also diese anderen Stile, im Blechbläser Ensemble kommt es ja schon relativ viel vor, im Blechbläser Quintett oder im Zehner Ensemble oder so. Also das ist mir dann jetzt nicht unbekannt, aber wirklich Jazz mit improvisieren und so habe ich nie gemacht. Und
aber man merkt, dass du auch überhaupt keine Scheu vor hast oder überall irgendwie ein bisschen eine Checkung auch drin hast. Weil auch wenn wir Musical spielen oder sowas, ich finde, dann höre ich dich immer mehr, weil du bei uns sitzt. Es macht immer wahnsinnig viel Spaß.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ne? Ja.
Weißt du, früher hatten wir ja auch immer, wo wir noch nebeneinander saßen, dann bei manchen Musicals oder
jetzt
sowas.
Jetzt wird oktaviert.
Ja, genau. Irgendwann oktavieren alle bei der dritten Zugabe. Genau, nein, aber das hat ja immer wahnsinnig viel Spaß gemacht und das ist ja dann immer wie so geschnitten Brot, funktioniert das dann einfach, ne? Das ist ja, es gibt ja Leute, die können dann wirklich gar nichts damit anfangen, ne? Und bei dir merkt man sofort, okay, das sieht es jetzt eigentlich wurscht, was ist alles so drin. Ich habe gestern noch Peter Kuhn, da durfte man ja immer keine Privatritter dann die machen und da hast du mir gesagt, ja, mach einfach mal. Und dann habe ich den Anschluss überhaupt bekommen da in der Probe. Hat er gleich abgebrochen, keine Privatritter-Dandy, was soll das denn? Dann habe ich zu ihm gesagt, ja, der Weltmann, der darf ja immer hier Ritter-Dandy spielen, überall, und da wird nie was gesagt. Und dann sagt er, ja, der Hartmut, der spielt einfach immer so, wie ich es eh schon hören will. Ja, und das ist auch das, was du am Anfang gesagt hast, man weiß eigentlich, wo du hin willst. Wenn du Ritter-Dando machst, weiß ich, wo du hin willst. Ne? Ich glaube, das ist einfach das Ding. Und das hat Kuhn immer so gefallen. Du durftest immer Sachen, die wir nicht durften.
Voll gemein.
Das war echt
gemein. Und es gab noch irgendeine Geschichte mit kurzen Hosen auf der Bühne. Was war das für eine? Irgendjemand hat dir erzählt. Hartmut kam mit kurzen Hosen auf die Bühne und musste dann wieder raus und musste sich noch eine lange Hose anziehen.
Du hast einen Anzug abgeschnitten. Hä? Das hast du mir, glaube ich, selber mal erzählt. Du hattest einen Anzug abgeschnitten, den du geschenkt bekommen hast und bist mit einer kurzen Hose zum Solokonzert gegangen.
Nee, ich, okay, ja, jetzt weiß ich, worauf du anspielst. Wir hatten, da war ich, glaube ich, 17 oder so, hatten wir eine junge Sinfoniker-Arbeitsphase in Italien. Das war quasi so eine, ja, Tournee nicht, aber wir sind da hingefahren für 2 Wochen irgendwie, haben dann dort geprobt in so einem, weiß nicht, war das ein Kloster oder irgendwas? Auf jeden Fall, also kein aktives Kloster mehr. So einem großen Innenhof, das war eine ganz, ganz tolle Sache. Und ein Bestandteil des Programms dort war Mozart, eins der Hornkonzerte, drittes Mozart. Und dann war ein Konzert und dachte ja, Italien, die sind ein bisschen lockerer drauf. Und bin dann einfach leger mit kurzer Hose
zum Hornkonzert
gegangen. Und ich glaube, der Dirigent hat mich da wieder weggeschickt und gesagt, das geht so nicht.
Da haben wir doch schon einen kleinen Fauxpas, das ist eigentlich ganz lustig.
Ja, das ist tatsächlich eine.
Und dann bist du runter, hast dich wieder umgezogen.
Ja, wahrscheinlich. Also,
alle haben gewartet.
Ja, die haben schon mal die Exposition gespielt, angefangen.
Das hört ja immer mit bam, bam, diese, bam, bam und dann wartet
genau,
man einfach.
Ne? Ich bin diese Treppe runter und dann wieder direkt rauf und dann war ich umgezogen.
Wie in der Zauberkugel.
Ja,
der
ja,
Zauberkugel
genau.
von Linda de Mol.
Ja, ja, so ähnlich war das.
Nee, das war eine andere, sicher, nicht ja. Linda de Mol.
Keine Ahnung, aber Magic. Ja. Das ist auch immer eine schöne Frage. Hast du ein nutzloses Talent?
Ein nutzloses Talent? Keine Ahnung.
Außer Bouldern, faul sein und Horn spielen machst du sowieso gar nichts?
Insofern habe ich noch ein weiteres nützliches Talent, um das so zu sagen. Also ich habe immer sehr gern Computer programmiert. Also programmiert im Computer. Also als Jugendlicher schon. Und tatsächlich musste ich mich manchmal auch zwingen, doch erst zu üben und dann an den Computer, weil sonst wäre das mit dem Üben nichts mehr geworden. Also das ist auch schon eine große Affinität zu dem.
Und das machst du immer noch Ding. Auch? Oder?
Genau, also mittlerweile wieder noch viel mehr als früher und mittlerweile programmiere ich bei einem Open-Source-Projekt mit, Thunderbird. Das ist eins der bekanntesten E-Mail-Programme, die es so gibt auf dem Markt. Und bin halt glücklicherweise in der Lage, einfachere Fehler dort zu beheben und das Programm in dem Sinne dann besser zu machen im Laufe der Zeit. Also natürlich gibt es ganz, ganz viele Programmierer, die da teilweise auch angestellt sind und die Verantwortung auch tragen. Aber das ist irgendwie toll. Dann kann ich meine Zeit, also die ich sonst wahrscheinlich eh vom Computer verbringen würde, sinnvoll nutzen, in dem Sinne, dass halt auch andere Leute da was davon haben, dass ein Programm, was sie dann vielleicht nutzen, ein bisschen besser funktioniert, als es sonst täte.
Und das ist cool. Ja. Und das hast du dir alles komplett selbst beigebracht, programmieren und wie man.
Also ursprünglich haben wir das an der Schule gelernt. Es gab einen Informatikkurs, wo die Grundlagen uns beigebracht wurden, aber das meiste habe ich dann autodidaktisch mir drauf geschafft und
krass.
Ja, fast, also es macht unheimlich Spaß. Das ist letztendlich auch eine gewisse Entsprechung zum Bouldern. Man hat ein Problem, irgendwas funktioniert nicht, wie es sein sollte und muss halt herausfinden, woran es liegt. Und das ist so eine Problemlösungssache. Also irgendwie rätsel ich auch an sich gerne. Eine Zeit lang habe ich viel Sudokus gemacht und mich dann aber immer gefragt, jetzt habe ich hier 10 Sudokus gelöst, aber es kommt ja nichts bei rum. Also es ist eigentlich vertane Zeit und jetzt habe ich halt die gleiche Kopfanstrengung und es hat halt einen Effekt für viele Leute. Also
es ist so eine Art Puzzeln sozusagen.
Genau, genau. Puzzeln.
Oder auch Rätsel hast du auch, glaube ich, mal eine Zeit lang auch von so Geocache so schwierige Rätsel gelöst, ne?
Genau. Ja. Geocaching war auch eine Zeit lang sehr angesagt bei mir. Damals habe ich noch nicht ganz so viel geklettert wie heute vielleicht und das ist halt auch ein super Ausgleich. Also damals hatten wir den Hund auch noch, den bin ich dann halt immer losgezogen zu verschiedensten Punkten und habe halt diese Dosen gesucht, wo man sich auch denkt, Dosen suchen ist doch bekloppt, aber es macht halt Spaß.
Ich finde auch, teilweise geben ja. sich die Leute so viel Mühe, dass irgendwo eine Kokosnuss hängt im Baum und die musst du runterlassen und dann ist da eine Schraube und also es ist ja irre, wie sich manche Leute wirklich Mühe geben,
ja,
um sowas zu verstecken.
Ja.
Das ist schon toll. Das ist wahnsinnig kreativ, finde ich.
Genau, und manche sind halt so, dass du erst ein Rätsel lösen musst, um die Koordinaten herauszufinden und das hat mir auch immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und genau dieses Rätsel lösen, Problem lösen, jetzt wühle ich mich halt durch den Quellcode dieses Programms, der relativ umfangreich ist. Und aber das macht halt Spaß. Also.
Und gibt es da dann auch wieder eine Parallele zum Hornspielen? Empfindest du Hornspielen da dann auch als eigentlich Probleme lösen und puzzeln? Oder wie darf ich das mir vorstellen?
Ja, im Prinzip ja zumindest erstmal zusammen. Das ist ja schon
das
mal.
Ja, das ist der erste Schritt. Den schaffe ich meistens ganz gut. ja, Ansatzpuzzelei. Also es ist schon auch immer ein gewisses Problem lösen, wenn, ja, hatten wir ja vorhin schon mal, wenn irgendwas nicht funktioniert, woran liegt es jetzt, herauszufinden, welche Schraube drehe ich jetzt am besten in welche Richtung und
und ist das ja dann auch so, dass man dann so ein Stück vor sich hat und dann überlegen, aber nee, du hast gesagt, es ist eigentlich meistens so einfach, dass du das nicht überlegen musst, aber dass man dann so musikalisch puzzelt, wie kriege ich das jetzt möglichst schön, möglichst gut gelöst? Ist das auch so eine, empfindest du das als Aufgabe oder sagst du, nö, find ich eigentlich ist fast zu leicht, zu einfach, weil ich schon so viel gemacht habe?
Also als Aufgabe musikalisch empfinde ich das eigentlich gar nicht. Also ich habe in der meistens, wenn ich das Stück kenne, schon eine relativ konkrete Vorstellung, wie ich eine Stelle spielen möchte und auch wie ich sie hören möchte. Klar, dann gibt es halt technische Hürden, die man manchmal überwinden muss. Manchmal muss ich mir überlegen, welche Griffkombination nehme ich, dass das dann auch funktioniert. Aber das, wie gesagt, eher die Ausnahme. Also oft sind die Probleme halt wirklich die Töne zu treffen und dass es gut klingt und dass die Phrasierung dann passt und so. Aber das kommt dann aus dem Bauch heraus, glaube ich, dann irgendwann doch.
Also das, was ihr habt mit Fingersätzen, das haben wir eher selten. Mal gibt es so Hilfsgriffe, da ist ein Ton zu tief auf dem Horn oder auf dem Instrument, dann muss man es mal anders greifen. Aber das ist super selten. Eher vielleicht mal, wo hole ich Luft? Ne? Also jetzt bei so einem Schostakowitsch am Ende, okay, bitte spielen Sie kein Loch vor der Hauptnote, dann musst du halt gucken, wie komme ich da irgendwie an. Aber das ist ja alles nichts, wo ich das zu Hause erstmal austüfteln muss. Das machst du dann dabei und merkst, geht nicht. Müssen wir anders machen. So, ne? Von daher haben wir solche Sachen ja nicht wie ihr. Ne?
Ja, es ist ja nicht nur eine technische Frage, sondern es ist ja auch oft ein musikalisches Puzzle im Sinne von, wo geht eine Phrase hin, wo fängt die Phrase an, wo hört die Phrase auf. Ich finde, du spielst immer sinnvolle Phrasen, finde ich auch total beeindruckend. Aber das ist etwas, was du völlig intuitiv machst und offenbar und gar nicht vorher dich hinsetzt und dir das überlegen musst, sondern das kannst du einfach.
Ich glaube, das ist was ich wirklich gelernt habe im Studium und auch dann selbst immer versucht habe, das umzusetzen, dass man Stellen so spielt, dass man versucht, den Zuhörer mitzunehmen, dass man ihn quasi zwingt, zuzuhören, indem man die Intensität halt beibehält oder auch gestaltet. Und ich glaube, das ist mittlerweile so drin, dass ich da jetzt nicht mehr, wer weiß, wie Gedanken machen muss vorher, wie ich das gestalte. Das sind dann mehr so technische Sachen. Wie schaffe ich es, dass ein Ton möglichst mühelos anspricht oder in gewissen Stellen oder ja.
Ja, jetzt kommen wir so langsam zum Ende. Und da wäre noch eine Frage, auf was freust du dich besonders in den nächsten Monaten? Im Februar haben wir Sinfoniekonzert, wir haben dann Grand Macabre, wir haben unseren Jubiläumsmonat. Hast du ein Stück, worauf du dich besonders freust?
Ja, letztendlich auf jeden Fall die Mahler-Sinfonie, die vierte Mahler, die wir spielen in unserem Jubiläumsmonat. Das ist halt, wie gesagt, Mahler, Strauss, Wagner, das sind so die Ikonen meiner Jugend und sind es nach wie vor. Und das ist natürlich das.
Die Säulenheilige.
Ja.
Genau, okay. Ja, da freue ich mich auch besonders drauf. Ich freue mich auch auf Grand Macabre. Das ist wieder mit so einem Live-Zeichner wie bei Johanna auf den Scheiterhaufen. Ist, glaube ich, derselbe Live-Zeichner. Ich weiß nicht, wie er heißt. Das war richtig cool.
Ja, Walt Disney?
Ja, nee.
Nein.
Aber ähnlich. Nein, das war wirklich toll. Die Bilder wurden ja auch versteigert danach. Und ich habe auch versucht, drauf zu steigern. Ich hätte wirklich eins gekauft. Aber im letzten Konzert waren die Preise einfach noch mal viel höher.
Also bei 19,50 Euro war dann
ja,
doch Schluss für dich.
Genau, bei 19,50 Euro war dann mein Monatsgehalt aufgebraucht. Nein, aber es wurde immer teurer, deswegen habe ich dann keins gekauft. Vielleicht leier ich ihm eins aus dem Rücken von der Probe oder so.
Vielleicht können wir auch ein Patreon machen hier für den Podcast für Manuel.
Ach ja,
Zeichnung.
Dann will ich mir so eine Zeichnung. Oder vielleicht kann er uns zeichnen beim Podcast.
Ja.
Fragen wir mal.
Also Grand Macabre von Ligeti ist auf jeden Fall ein Riesen-Event. Das kriegt man nicht so oft zu hören, zu sehen. Das finde ich schon cool, dass wir das machen. Da freue ich mich drauf.
Ja, cool. Hartmut, Schön, dass du hier warst. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Ich glaube,
es ist natürlich
eine tolle Folge.
Ja,
sehr viel Interessantes. Ich habe sehr viel Interessantes wieder mal über dich gelernt, obwohl ich gesagt hätte, ich kenne dich schon.
Ja, völlig. Also ich finde es immer wieder total spannend. Ich hätte jetzt gedacht, ja gut, Horn auch, so im Unterschied zu Manuel, gar nicht so großer Unterschied bei den Blechbläsern. Aber doch immer wieder anders und unterschiedlich und
ja,
anderer Werdegang. Mhm. Toll, dass du da warst. Vielen
Dank. Ja, freut mich. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Dann bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Tschüss. Bon.